Heute geht es um Kooperation und Konkurrenz. Erstens, was können wir vom Kolkraben, der zwischen Einzelinteressen und Teamgeist wechselt, lernen? Zweitens, was sind die Vorteile von Kooperation? Drittens, was sind die Vorteile von Konkurrenz und die jeweiligen Nachteile? Aus dieser Folge werden Sie mitnehmen, wie Sie Kooperationschancen erkennen und nutzen und wie Sie Ihre Kooperations- und Konkurrenzfähigkeit verfeinern. Willkommen bei Leben an der Spitze, dem C-Level-Podcast für Könner im Top-Management. Für alle, die nicht nur oben ankommen wollen, sondern dort auch souverän, wirksam und mit viel Freude gestalten wollen. Ich bin Gudrun Happig und ich begleite Menschen, die mitten im Sturm stehen oder bewusst auf dem Weg dorthin sind, ins C-Level. Leben an der Spitze. Am Ende dieser Reise sind Sie angekommen als souveräne, unersetzliche Führungspersönlichkeit auf C-Level, die gesehen, gehört und geschätzt wird und die Ihren Traum lebt. Konkurrieren oder kooperieren? Was ist die bessere Strategie? Welche ist wirkungsvoller und noch grundlegender? Müssen wir uns überhaupt von vornherein für eine davon entscheiden? Vor diesen Fragen stehen nicht nur Unternehmen, sondern auch C-Levels, Geschäftsführer, aber auch Führungskräfte und Mitarbeiter immer wieder. Wie in so vielen Situationen ist auch beim Thema Konkurrenz und Kooperation ein Blick in die Natur sehr aufschlussreich. Mit dem Kolkraben nehme ich in dieser Podcast-Folge einen Vogel in den Fokus, der das Wechselspiel aus Konkurrenz- und Kooperationsverhalten geradezu meisterhaft beherrscht. Übrigens, für Sie gut zu wissen, diese Folge gehört zu meiner sechsteiligen Naturreihe. Und dabei beleuchte ich, wie Prozesse in der Natur als Vorbild für erfolgreiche Führung, natürlich auch Unternehmensführung, dienen können. Neugierig geworden? Ich hoffe doch, denn mein neues Buch Nature Inc., das erfolgreichste Unternehmen der Welt, erscheint am 16. Oktober 2025. Hier erwarten Sie viele weitere Best-Practice-Beispiele vom erfolgreichsten Unternehmen der Welt. Wenn Sie heute das erste Mal den C-Level-Podcast Leben an der Spitze hören, dann empfehle ich Ihnen, sich unbedingt in den Galileo-Letter einzutragen unter der Adresse www.galileo-institut.de/newsletter/. Im Galileo-Letter bekommen Sie ein paar gute Impulse, wie Sie im C-Level erfolgreich werden, sein und bleiben. Kooperation oder Konkurrenzverhalten? Was ist besser? Für was soll ich mich entscheiden? Vor dieser Frage stehen nicht nur Führungskräfte, sondern auch Unternehmen und Mitarbeiter immer wieder. Und wie lautet nun die Antwort? Um es auf den Punkt zu bringen, ob Sie sich als Topmanager oder Unternehmen für Kooperation oder Konkurrenz entscheiden sollten, ist keine Frage der persönlichen Vorliebe, sondern hängt immer auch von der Situation und dem Verhalten der anderen ab. Das ist eine steile These, ich weiß. Doch sie lässt sich untermauern. Als studierte Diplombiologin weiß ich, ein Blick in die Natur verrät, wie erfolgreich das Wechselspiel aus Kooperations- und Konkurrenzverhalten sein kann. Der wohl beste Lehrmeister, den man sich in diesem Zusammenhang nur wünschen kann. Der Kolkrabe. Als Unglücksvögel haben Raben zumindest in der griechischen und römischen Mythologie keinen besonders guten Ruf. Sobald sie sich näher mit den Vögeln beschäftigen, merken sie aber schnell, diese Tiere sind verdammt intelligent. Tatsächlich gehören sie sogar zu den intelligentesten Lebewesen auf unserem Planeten. Das zeigt sich nicht zuletzt in ihrem Kooperations- und Konkurrenzverhalten, das Kolkraben perfektioniert haben. Bei der Nahrungssuche konkurrieren Kolkraben zunächst mal ganz grundsätzlich untereinander. Immerhin gilt es, das eigene Überleben abzusichern. Wenn es erforderlich ist, schließen sich Raben temporär, aber immer wieder zu schlagkräftigen Teams zusammen, bei denen alle Individuen an einem Strang ziehen. In diesem Fall unterstützen sie sich gegenseitig, vertreiben andere unliebsame Raben und können sogar körperlich weit überlegene Raubtiere wie Wölfe hinters Licht führen. Dabei pflegen sie soziale Beziehungen teils ein Leben lang, zeigen ein erstklassiges Gedächtnis und brillieren mit viel taktischem Geschick. Sie sehen. Der Kolkrabe beherrscht das Wechselspiel zwischen Eigeninteressen und Teamgeist. Und wie macht er das? Also so ganz konkret? Kolkraben sind wahre Experten darin, Konkurrenz und Kooperation miteinander zu kombinieren. Sie verlassen sich nicht auf die eine Strategie. Vielmehr entscheiden sie situativ, welches Verhalten zum Erfolg führt und liegen damit goldrichtig. Kolkraben folgen dabei einem dreigliedrigen Schema, das meiner Erfahrung nach auch Führungskräften als sehr gute Schablone dienen kann. Erstens, die Konkurrenz als Kernkompetenz. Der Kolkrabe ist ein recht misstrauischer Zeitgenosse, kann aber ausgesprochen klug und strategisch vorgehen. Normalerweise kämpft er mit seinen Kollegen um das vorhandene Fressen. Jeder möchte seinen Nachwuchs möglichst gut ernähren. Ein ganz logisches Verhalten. Zweitens, Kooperation, wenn es notwendig wird. Kommen jedoch Wildschweine und Wölfe hinzu, mit denen um eine Futterquelle konkurriert werden muss, hätte ein einzelner Rabe keine Chance. Daher schließen sich die Vögel in dieser Situation zusammen. Die einen lenken die großen Tiere ab, die anderen klauen ihnen das Futter. Die Beute wird danach geteilt. Das ist echte Kooperation. Drittens, die Kooperation im Vorfeld testen. Bei einer Kooperation ist es wichtig, dass sich jeder Partner auf den anderen verlassen kann. Voraussetzung für jede Art von Kooperation ist gegenseitiges Vertrauen. Das hat auch der kluge Kolkrabe verinnerlicht. Der prüft nämlich erst einmal die Verlässlichkeit seiner Kooperationspartner oder seiner potenziellen Kooperationspartner, indem er Futterstücke verbuddelt und sich dabei vom anderen beobachten lässt. So ganz offensichtlich. Dann versteckt sich der Kolkrabe, üblicherweise hinter einem Baum, und wartet ab, wie der andere reagiert. Stiehlt er nun das Futter? Oder eben nicht? Ist er prinzipiell vertrauenswürdig, stiehlt er das Futter nicht. Im letzteren Fall können weitere vertrauensbildende Maßnahmen folgen. Durch Geben und Nehmen, durch ein ständiges Hin und Her, bauen die beiden Vögel ein stabiles Vertrauensverhältnis auf. Dieser Vertrauenscheck ist notwendig, bevor es zu dieser Kooperation kommt. Daraus können übrigens stabile Beziehungen entstehen, die über Jahre hinweg halten. Das Beispiel des Kolkraben zeigt uns, ob wir kooperieren oder rivalisieren, sollte keine Frage des Typs oder der persönlichen Vorliebe, sondern der Notwendigkeit sein. Sie müssen immer kontextabhängig entscheiden, welche Strategie gerade sinnvoller ist. Das heißt im Klartext, konkurrieren zu können, ist eine wesentliche Fähigkeit. Zeugt es doch von Durchsetzungsfähigkeit, Entscheidungsfreude oder auch der Möglichkeit, Entwicklungen und Ideen voranzutreiben. Wenn es die Situation erfordert, bringt sie allerdings nur Kooperationsfähigkeit weiter. Je härter der Wettbewerb wird, umso flexibler müssen Sie als Top-Führungskraft Ihre Optionen handhaben. So können Sie Konkurrenz sehr wohl zum Wohle aller einsetzen. Das gesunde Maß ist entscheidend. Kommen wir zum Fazit. Wenn es um Konkurrenz und Kooperation geht, halten Sie Maß. Und jetzt kommen wir zum Menschen. Ein spannendes Experiment zum Verhältnis von Konkurrenz und Kooperation ist das Gefangenendilemma. Zwei Gefangene werden beschuldigt, gemeinsam ein Verbrechen begangen zu haben, für das die Höchststrafe 5 Jahre Gefängnis bedeutet. Die vorliegenden Beweise aber reichen nur dafür aus, jeden zu 2 Jahren zu verurteilen. Um das Schweigen der Gefangenen zu brechen, wird beiden getrennt voneinander ein Handel vorgeschlagen. Die Gefangenen haben nicht die Möglichkeit, sich abzusprechen. Und dabei ergeben sich drei Verhaltensalternativen zwischen Kooperation und Konkurrenz. Erstens, gesteht einer und belastet seinen Komplizen, wird er freigesprochen, während der andere die vollen 5 Jahre absitzen wird. Gestehen beide, wird beiden 1 Jahr erlassen, sie bekommen 4 Jahre Gefängnis. Schweigen beide weiterhin, bleibt es bei den 2 Jahren. Bevor ich Ihnen erzähle, wie es weitergeht, mal eine Frage an Sie. Was halten Sie für die beste Lösung? Und auch Hand aufs Herz. Mal ganz ehrlich, wie würden Sie sich verhalten? In unserem Beispiel können die Gefangenen 2 grundlegende Überlegungen anstellen. Erstens Konkurrenz. Für jeden individuell betrachtet scheint nun ein Geständnis von Vorteil. Denn gesteht der andere ebenfalls, fällt das Urteil immer noch um 1 Jahr günstiger aus. Und schweigt der andere, winkt Freispruch statt 2 Jahre Haft. Versucht man sich vom Verhalten des anderen zu lösen, ist Gestehen also die günstigere Strategie. Zweitens die Kooperation. Kooperieren aber bringt für beide das beste Ergebnis. Insgesamt also führt Kooperation zur besseren Situation. Schweigen beide weiterhin, kommt jeder 2 Jahre ins Gefängnis. Der Verlust für beide beträgt insgesamt nur 4 Jahre. Keine andere Kombination von beiden Verhalten führt zu einer geringeren Gesamtstrafe. Eine Frage der Notwendigkeit? Vor diesem Hintergrund ist interessant, wie sehr Silo-Denken in Führungsetagen verbreitet ist. Das belegt zum Beispiel eine Studie der Akademie für Führungskräfte von 2010, in der über 90% der Befragten Durchsetzungskraft als eine der entscheidenden Fähigkeiten für Führungskräfte angaben. Viele Führungskräfte, gerade auf dem Weg an die Spitze, hängen an dem Glauben, nur der Stärkere überlebe und kämpfen umso härter, je stärker der Wettbewerb wird. Dabei stammt dieser Gedanke ursprünglich aus einer ungenauen Übersetzung von Darwins Survival of the Fittest. Eigentlich gemeint war das Überleben des am besten Angepassten. Was wiederum die gleiche Folgerung wie beim Gefangenendilemma zulässt. Die Situation ist ausschlaggebend. Es ist also keine Frage des Typs, ob Kooperation oder Konkurrenz zum Erfolg führt, sondern der Notwendigkeit. Je härter der Wettbewerb wird, desto flexibler muss die Führungskraft also mit diesem Instrumentarium umgehen. Kooperation ist also eine Strategie mit vielen Vorzügen. Kooperationsstrategien können überaus zielführend sein, für Topmanager ebenso wie für Unternehmen. So können durch Kooperation neue Produkte entstehen. Der Elektronik- und Küchengerätehersteller Philips etwa entwickelte mit einer niederländischen Kaffeerösterei Duff Egberts Senseo. Die Kaffeepads-Kultur war erfunden und brachte eine ganz neue Dynamik in den Markt. Das neue Produkt war so erfolgreich, dass Kunden sogar bereit sind, ein Vielfaches des bisherigen Kaffeepreises für die Kaffeepads zu bezahlen. Okay, wahrscheinlich fragen Sie sich auch gerade, ja, wann sollte ich als Top-Führungskraft und auch als das Unternehmen Kooperation vorziehen? Sie wissen es selbst. Netzwerke und Beziehungen. Wer als Führungskraft nach oben strebt, kann sich nicht allein auf seine gute Arbeit verlassen. Er braucht Unterstützung von Kollegen, Vorgesetzten und Kompetenzen aus anderen Bereichen. Wer zum Beispiel als Produktentwickler weiterkommen möchte, ist auf Kollegen angewiesen, die nach außen hin vernetzt sind, wie etwa im Vertrieb. Diese sind in ihrem Tagesgeschäft näher am Kunden und haben einen direkten Blick auf den Markt. Und den Kunden besser zu verstehen, ist immer entscheidend in der Produktentwicklung. Wer weiß, von wem er welche Auskunft bekommt, ist schon ein Stück weiter. Nicht umsonst ist Networking auch ein zentraler Aspekt in vielen Führungskräfteprogrammen. Wir haben in unserem Unternehmen viele gute Mitarbeiter, die wir zum Teil über High Potentials Programme fördern, berichtet die Personalentwicklungsleiterin eines internationalen Konzerns. Und mit diesem Wissen gelangen sie aber höchstens bis zur dritten Führungsebene. Wer dann nicht gut vernetzt ist, wird kaum weiter aufsteigen, fährt sie weiter fort. Was ist denn da wichtig? Wie beim Kohlgraben die Zusammenarbeit testen. Ein Beispiel gefällig? Gerne. Wie sehr Kooperationen in bestimmten Situationen erforderlich sind, erfuhr zum Beispiel ein Bereichsleiter, der eigens zur Rettung eines Unternehmensbereiches eingekauft wurde. Er galt als Sanierer und hatte ähnliche Projekte bereits erfolgreich abgeschlossen. Von seiner Ausstrahlung und Durchsetzungskraft versprach man sich Aufbruchstimmung und neue Motivation. Er versäumte es allerdings, Teamgeist und Kooperationsbereitschaft der Mitarbeiter ausreichend zu entwickeln und scheiterte genau daran. Denn so verließen die besten Leute den Bereich, die Verbleibenden verloren die Motivation. Kooperation wäre hier also kein weicher Faktor gewesen, der nebenbei entstehen darf, sondern ein harter Geschäftsvorteil. Entscheidend ist, die Notwendigkeit der Kooperation rechtzeitig zu erkennen. Wann kommt man alleine nicht weiter und braucht Unterstützung? Von Kollegen, Vorgesetzten, Mitarbeitern, Nachbarabteilungen oder sogar Partnerunternehmen. Ein Vorstand, der ein schwieriges IT-Projekt übernahm, war auf die Erfahrung, Fachkompetenz und Einschätzung der Projektmitarbeiter angewiesen, um die Krise zu lösen. Denn er selbst hatte weder genügend IT-Know-how noch den gesamten Einblick in die Vorgeschichte, um zu wissen, was bereits funktioniert hatte und was nicht. Die Voraussetzung für Kooperationen ist dabei, etwas bieten zu können, was für den anderen attraktiv ist. Genau wie der etwas haben muss, was für einen selbst wichtig ist. Auf den Punkt gebracht, Kooperation ist ein Geben und Nehmen. Indem der Vorstand das IT-Projekt mit Hilfe des Teams aus der Krise führte, sicherte er allen den Arbeitsplatz zum Vorteil für beide Seiten und für das gesamte Unternehmen. Eine gute Kooperation ist keine selbstlose Hilfe für den anderen, sondern sie unterstützt beide Seiten, ihre Situation zu verbessern. In der Praxis gilt diese Einstellung oft als berechnend und sogar egoistisch. Aber das ist sie nicht. Denn parasitäre Situationen, in denen eine Seite die andere ohne Gegenleistung ausnutzt, können nicht dauerhaft erfolgreich sein. Die Verantwortung, gerade das zu vermeiden, liegt bei beiden Partnern. Je offener und klarer die Interessen beider Seiten besprochen und verhandelt werden, desto einfacher kann Kooperation funktionieren und desto mehr Vertrauen kann entstehen. Wichtig, wichtig und zum dritten Mal wichtig. Voraussetzung für jede Kooperation ist gegenseitiges Vertrauen und Verlässlichkeit. Genau wie bei den Kohlgraben ist der erste Schritt einer Kooperation, die Verlässlichkeit des anderen zu testen und anfangs Misstrauen der Gegenseite wie auch das eigene zu akzeptieren. Ein Vertrauensvorschuss ist ein notwendiger erster Schritt. Gibt eine Seite etwa ein paar vertrauliche Informationen preis, lässt sich aus dem Umgang des Partners damit ein erster Eindruck von dessen Kooperationsbereitschaft gewinnen. Also, nutzen Sie den Vertrauenstest, um Verlässlichkeit zu testen. Mal ein Beispiel. In einem mittelständischen Produktionsbetrieb wollten zwei Führungskräfte ein gemeinsames Projekt zur Kundenbindung aufsetzen. Während einer der beiden in Vorleistung ging, sein Know-how einbrachte und Arbeitszeit investierte, blieb der andere abwartend. Er fand Ausreden, weshalb er noch nicht mehr für das Projekt tun konnte und nutzte gar das Wissen, das der andere ihm weitergegeben hatte, zunächst einmal für andere eigene Zwecke aus. Ha, so war schon am Anfang klar, dass die Zusammenarbeit kaum funktionieren konnte. Achtung! Sie glauben, das ist ein Einzelfall? Meiner Erfahrung nach ist das insbesondere in den oberen und obersten Führungsebenen eher die Regel, denn die Ausnahme. Umso wichtiger ist es, ein echtes Vertrauensverhältnis aufzubauen. Egal, ob Sie mit anderen Top-Managern kooperieren möchten oder eine Unternehmenskooperation anstreben. Um das Vertrauensverhältnis aufzubauen, hat sich folgendes Vorgehen in genau 5 Schritten dabei bewährt. Erstens, Gemeinsamkeiten suchen. Um von vornherein besser zusammenzukommen, hilft es, nach Gemeinsamkeiten zu suchen. Persönliche, zum Beispiel Hobbys, und professionelle, zum Beispiel Meinungen, Berührungspunkte sowie Übereinstimmung in Bezug auf Werte und Vorstellungen schaffen ein vertrauensvolles Klima. Überschneidungspunkte erleichtern die Kooperation. Zweitens, die Zusammenarbeit testen. In kleinen Projekten lassen sich dann die Zusammenarbeit und die Bereitschaft auf beiden Seiten dazu ausprobieren und herausfinden, wie der andere reagiert. So kann nach und nach ein Vertrauensverhältnis entstehen, das dauerhaft tragfähig ist und immer belastbarer wird. Drittens, Regeln festlegen. Wichtig ist, im Vorfeld klare Regeln zu vereinbaren, wie der Umgang miteinander sein soll und welche Erwartungen von beiden Seiten bestehen. Viertens, Verhalten im Konfliktfall. Spannend wird es außerdem, wenn die ersten Probleme auftauchen. Wie verhält sich der Partner? Schiebt er die Schuld auf andere oder reflektiert er und kann auch Fehler eingestehen, um Lösungen zu finden? Und wie ist das eigene Verhalten dazu? Unterstützend? Kritisierend? Partnerschaftlich? Fünftens, auf Ausgleich und Augenhöhe achten. Gerade wenn es stressig wird, gilt es, die Ziele der Kooperation im Auge zu behalten und auf einen Ausgleich zwischen den Partnern zu achten. Dieser muss nicht in jedem Moment exakt gleich sein, aber im Prinzip sollten beide Seiten ungefähr gleich profitieren. Ansonsten entsteht schnell die Gefahr, in ein parasitäres Verhältnis abzugleiten, das langfristig nicht funktionieren kann. Früher galt der Wettbewerb als das Herzstück der Marktwirtschaft. Und auch heute ist immer wieder von den Superegoisten in den Chefetagen die Rede, den eitlen, egomanischen Machtmenschen, denen es nur um den eigenen Profit, den eigenen Ruhm geht. Viele glauben, dass diese Spezies angezählt ist und in den nächsten Jahrzehnten nach und nach aussterben wird. Aktuell sorgen sie noch für viel Ärger bei ihren Mitarbeitern, Kollegen oder Kooperationspartnern. Letztlich auch bei den Unternehmen, für die sie im Einsatz sind. Doch häufig werden sie gelassen, solange die Ergebnisse stimmen. Ich hoffe, wir können formulieren, reine Konkurrenzstrategien werden ein Auslaufmodell. Ärgerlich nur für die anderen, die mit diesen Spezies im Alltag zu tun haben. So nach dem Motto, der Feind in meinem Büro. So wurde ich in einem Interview mit der FAZ auch befragt, was es denn für Gegenstrategien gäbe, wenn man mit solchen konkurrierenden Artgenossen umgehen könne. Die meisten meiner Klienten, die ins Führungskräftecoaching kommen, sind ganz anders gestrickt und so entwickeln wir Strategien, wie sie einem Konkurrenzkollegen begegnen. Es wird deutlich, dass Wettstreiten bei denen, die es nicht betreiben, ein schlechtes Image hat. Da dürfte es doch den ein oder anderen freuen zu hören, dass konkurrierendes Verhalten, das die Egomanen unter den Managern an den Tag legen, unglücklich macht. Das zumindest sind die neuesten Erkenntnisse der Neurobiologie. Demnach sorgen chemische Prozesse im Hirn dafür, dass Kooperation mit Wohlgefühlen belohnt wird. Experten wie der Medizinprofessor Joachim Bauer schließen daraus, dass durch egoistisches Konkurrenzverhalten in Unternehmen Kreativität, Gesundheit und letztendlich auch der wirtschaftliche Erfolg torpediert werden. Wer sich als Chef über seine Mitarbeiter stellt, löst eine gefährliche Kettenreaktion aus. Die Haltung, ich bin größer, besser, wertvoller als du, heißt doch umgekehrt, du bist kleiner, schlechter, weniger wertvoll als ich. Und durch das konkurrierende Verhalten machen sich eine allgemeine Bedrücktheit im Unternehmen breit, so die Schlussfolgerung in dem Artikel. Aktuell sollte man meinen, dass Konkurrenz also ein Auslaufmodell ist. Auch ich denke, dass dem kooperativen Führungsstil die Zukunft gehört, wobei ich glaube, dass auch die Konkurrenz ihre Berechtigung hat. Warum? Konkurrieren kann Entwicklung und neue Ideen vorantreiben. Und das kann der Wettbewerb am besten, wenn er nicht zum Leitprinzip erhoben, wie das in den letzten Jahrzehnten der Fall war, sondern als situative Strategie eingesetzt wird. Das hört sich jetzt erst einmal wie ein Widerspruch an sich an. Doch gesundes Konkurrieren ist eine wesentliche Führungskompetenz. Ein Kollege von mir formulierte sogar neulich: Erst wenn ich konkurrieren kann, kann ich mich auf eine Kooperation mit meinem Gegenüber einlassen. Auf Unternehmensebene betrachtet zeigt sich das immer wieder in der sogenannten Co-Opetition. Was ist das denn? Ja, dabei arbeiten Unternehmen, die eigentlich in direktem Wettbewerb miteinander stehen, zusammen, zum beiderseitigen Vorteil. Man kann es zusammenfassend so formulieren: Wenn aus Wettbewerbern Kooperationspartner werden. Ein prominentes Beispiel für eine solche Zusammenarbeit liefern Samsung und Apple. Die beiden Platzhirsche im globalen Smartphone-Markt kooperieren bei der Herstellung ihrer Produkte miteinander. So liefert Samsung unter anderem Displays an Apple und kann durch das höhere Volumen Produktionskosten senken sowie die eigene Marktstellung verbessern. Apple wiederum profitiert von Samsungs Know-how in der Display-Technologie und einer stabilen Lieferkette. Cool, ne? Kommen wir für heute zum Fazit. Für Top-Manager ist Konkurrenz eine wichtige Kernkompetenz. Für Unternehmen ist Konkurrenz gut, weil Neuigkeiten schneller auf den Markt kommen und Innovationen gefördert werden. Durch konkurrierende Marktteilnehmer werden Qualitätsstandards gesetzt und entwickeln sich immer weiter. Produkte werden immer besser. Manchmal ist aber auch Kooperation die bessere Strategie. Durch Zusammenbringen unterschiedlicher Kompetenzen entstehen neue Ideen. Auch das kann zu Produktverbesserungen und einer besseren Qualität führen. Das Wichtigste auf den Punkt gebracht: Es gibt kein Entweder-Oder. Es geht darum, das Spiel von Konkurrenz und Kooperation im Unternehmen ganz subtil und geschickt zu beherrschen, um in jeder Situation die jeweils angemessene Strategie zu finden. Wie das im Führungsalltag konkret aussehen kann, bespreche ich mit meinen Klienten im Führungskräftecoaching. Sie möchten herausfinden, wo sie in ihrem Führungsalltag besser konkurrieren und in welchen Situationen sie eher kooperieren sollten? Dann lade ich sie ein zu einem kostenlosen und verbindlichen Mehrwertgespräch. Alles, was sie dafür tun müssen, ist mir eine Mail zu schreiben unter info@galileo-institut.de und mir ein paar Fragen zu beantworten. Und wir finden es gemeinsam heraus. Zum Abschluss noch eine Ankündigung in eigener Sache. Ich hatte es ja schon erwähnt, allerdings ist ja bekannt, doppelt hält besser. Am 16. Oktober erscheint mein neues Buch Nature Inc., das erfolgreichste Unternehmen der Welt. Hier verrate ich Ihnen erstmals alle Geheimnisse meines mehrfach ausgezeichneten Managementsystems der Biosystemik. An vielen konkreten Beispielen lesen Sie, was Sie von der Natur für Ihren Führungsalltag lernen können. Also, nehmen Sie jetzt Ihr Handy, Öffnen Sie Ihre Kalender-App und markieren Sie sich den 16. Oktober. Oder wenn Sie eher der analoge Typ sind, greifen Sie jetzt zum Rotstift und umkreisen Sie sich das Datum 16. Oktober. In der Zwischenzeit empfehle ich Ihnen mein Buch C-Level im Top-Management erfolgreich werden, sein und bleiben. Es enthält viele konkrete Strategien und Erfahrungswerte, die gerade für neue oder angehende Executives hilfreich sind. Die Links zu dieser Folge finden Sie auch in den Shownotes und die Shownotes finden Sie unter dem Link www.galileo-institut.de/podcast/ und hier dann die Folge 299. Ihnen hat diese Folge gefallen? Wer aus Ihrem Umfeld kämpft mit Kooperation und oder Konkurrenz und findet den Ausweg nicht? Dann teilen Sie gerne diese Episode und leiten Sie sie weiter. Abonnieren Sie unbedingt diesen Podcast, damit Sie die nächste Folge nicht verpassen. Und jetzt wünsche ich Ihnen viel Freude beim Leben an der Spitze. Ihre Gudrun Happig. Bis zur nächsten Folge.